Das Thema humanoide Robotik ist eine Konsequenz des großen KI-Sprungs. Wir können Systeme schaffen, die in unterschiedlichsten Umgebungen sich smart bewegen können. Und damit sind zum ersten Mal solche Aufgaben überhaupt möglich. Und es gibt große Erfolge in den Teilaspekten, die gerade erreicht werden. Was mich sehr zuversichtlich macht, dass diese Teilaspekte immer größer werden. Wir leben in einer total spannenden Zeit.
Willkommen bei Fokus Zukunft, einem Format von Innovation Leben, dem Podcast von Bayern Innovativ. Ich bin Christoph Reitl, schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um ein Thema, das gerade richtig Fahrt aufnimmt: humanoide Robotik. Roboter, die nicht mehr nur Maschinen sind, sondern Partner im Arbeitsalltag. Wir sehen sie in Fabriken, in Forschungsprojekten und in ersten Tests im Alltag. Aber was macht einen Roboter eigentlich humanoid? Und warum wird ein robotisches Teammitglied plötzlich so relevant? Darüber spreche ich heute mit Dr. Jürgen Bayer von der Isento GmbH. Er arbeitet seit Jahren an KI, Robotik und digitaler Produktentwicklung. Und ganz nah an Pip, einem humanoiden Roboter, der zeigt, wie Technik in menschzentrierte Umgebungen passt. Dabei stellt er eine entscheidende Frage: Was muss ein Roboter können, damit er uns wirklich unterstützt? Herr Dr. Bayer, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Dankeschön.
Super. Bevor wir so richtig in die Fragen reingehen, starten wir wie immer mit einem Szenario.
Zukunftsmusik. Einige Kilometer außerhalb der Stadt steht eine helle Fertigungshalle. Maschinen summen, Metall reflektiert das Licht. In der Mitte sitzt ein Techniker im Rollstuhl, vor ihm eine kleine Konsole. Auf seinem Kopf eine VR-Brille, die jede seiner Bewegungen aufnimmt. Er spricht kurze Kommandos ins Mikrofon und jedes Wort setzt einen humanoiden Roboter in Gang. Greifen, drehen, montieren, prüfen. Die Maschine folgt exakt seinen Anweisungen. Seine Stimme führt, der Roboter übernimmt die schweren Schritte. Zwischen beiden entsteht ein präziser Arbeitsfluss. Der Mensch gibt die Richtung vor, eine Maschine setzt sie um. Die Halle arbeitet weiter im gleichen Rhythmus, nur jetzt gemeinsam.
Jürgen, lass uns direkt reinstarten.
Fokus Technologie.
Warum rückt der Begriff humanoid gerade so in den Mittelpunkt der Robotik?
Wir sind gerade an einem sehr spannenden Zeitpunkt, an dem mehrere Aspekte zusammenkommen. Und zwar wirklich spannenderweise in einem ähnlichen Entwicklungsmaß zusammenkommen. Wir haben zum einen jetzt bei einem humanoiden Roboter, denken wir an ein physisches System. Dieses physische System besteht aus Motoren, aus Sensoren, aus verschiedenen, jetzt nennen wir eine Kamerakomponente, Interaktionsmöglichkeiten, taktilen Fähigkeiten. Die Sachen gibt es schon relativ lange.
Klassische Mechatronik, genau. Maschinenbau im allerweitesten, das können wir auch richtig gut.
Ganz genau. Das kann man, hätte man schon genauso bauen können. Durch die Magneteffizienz der Motoren der letzten Jahre kann man es effizienter bauen, aber prinzipiell hätte das auch vor Jahrzehnten so gebaut werden können. Allerdings, und das ist jetzt wirklich ein großer Sprung, gibt es jetzt zwei Aspekte, die das Ganze in den Alltag oder ins Berufsleben bringen können. Und das ist zum einen die KI, also das heißt, das Thema humanoide Robotik ist eine Konsequenz des großen KI-Sprungs der letzten Jahre und natürlich auch Energiespeichermöglichkeiten, die waren so in dem Format vor einigen Jahren noch nicht vorhanden.
Also wird humanoide Robotik gerade relevant, weil ich unterschiedliche Technologien miteinander verschränke und dadurch eigentlich die Innovation entsteht?
Humanoide Robotik wird dadurch interessant, weil zum ersten Mal unser Arbeitsalltag tatsächlich durch ein, ich sage jetzt mal, smartes System auch bewältigt werden kann. Selbst einfache Tätigkeiten unserer morgendlichen Routine. Ich mache mir einen Kaffee, ich nehme Sachen aus dem Schrank raus, ich räume Sachen weg. Diese Themen sind so komplex, wenn man sie versucht, formal zu programmieren, dass man in der Vielfalt der Haushalte, die es gibt, mit Sicherheit scheitern muss. Die KI-Möglichkeiten, die wir jetzt haben, generalisieren. Generalisieren bedeutet, wir können Systeme schaffen, die in unterschiedlichsten Umgebungen sich smart bewegen und smart agieren können. Und damit sind zum ersten Mal solche Aufgaben überhaupt möglich. Und wir haben überhaupt eine Chance. Also wir sind noch nicht da, aber wir haben überhaupt eine Chance, zeitnah solche Aufgaben zu lösen.
Ich versuche es noch mal ein bisschen in den beruflichen Alltag runterzubrechen. Wenn ich bisher über Robotik spreche im industriellen Umfeld, dann denken wir an große Fabrikationshallen. Der Roboterarm greift nach einem Bauteil, das an einem präzise definierten Platz liegt, legt es an eine andere Stelle hin, oder der Schweißroboter führt eben die Schweißnaht aus, die genau definiert ist. Und da kommt jetzt die Unterscheidung, wenn ich es richtig verstanden habe. Jetzt kann das Teil, ich sag mal, irgendwo liegen und die Aufgabe kann beliebig sein und der Roboter kann sie entsprechend umsetzen in einer Umwelt, die eigentlich für den Menschen geschaffen ist.
Der Schlüssel in deiner Frage ist die Formulierung präzise definierter Platz. Im Alltag, zumindest in meinem Alltag und in meiner Umgebung, setze ich die Gegenstände an ähnliche Orte ab, aber nicht in auf Millimetergenauigkeit präzise gleiche Stellen, der gleichen Ausrichtung. Und bisher war diese präzise Ausrichtung notwendig, und zwar wirklich zwingend notwendig. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, Umgebungen zu bewältigen, in denen diese Voraussetzung nicht gegeben ist.
Verstehe ich es dann richtig? Als Mensch, als Arbeiterin, als Angestellte im Unternehmen agiere ich eigentlich im gleichen Umfeld wie der Roboter?
Da sind wir auch sehr stark, weil du hast anfangs die Frage gestellt, humanoid. Was bedeutet humanoid? Und humanoid ist in ganz vielen Wahrnehmungen ein menschenähnliches Aussehen. Ich bevorzuge eine andere Definition. Humanoid bedeutet, sich in einer menschzentrierten Umgebung bewegen zu können. Menschzentrierte Umgebung bedeutet, die Werkzeuge in unserer Umgebung oder die Einrichtung unserer Umgebung, also zum Beispiel die Höhe der Türgriffe, die Höhe einer Arbeitsplatte, die Art und Weise, wie wir Schubläden öffnen und schließen können. Das ist alles auf unsere Aktorik, so nenne ich es jetzt mal technisch, auf unsere Hände, auf unsere Konstitution ausgelegt. Und humanoide Roboter sind Systeme, die sich in diesen menschzentrierten Umgebungen bewegen und dort mit für Menschen gemachten Werkzeugen Aufgaben erledigen können. Also genau das, was du gesagt hast, in menschzentrierten Umgebungen für Menschen gemachte Aufgaben erledigen kann.
Wie ich den Begriff humanoide Robotik das erste Mal gehört habe oder mich etwas näher damit befasst habe, da kommt einem als erstes immer so Androide wie Data aus Star Trek. Ich denke natürlich an Star Wars, wo Roboter auftreten, die fast menschengleich sind, am besten noch mit menschlichen Gesichtszügen. Wenn ich mir deine Definition anhöre, dann geht es eigentlich ein Stück darüber hinaus. Dann ist es gar nicht zwingend, dass der jetzt 5 Finger an der Hand hat und 2 Beine, auf denen er steht und sich fortbewegt. Gehört es dazu, dass er 2 Beine hat, oder wird das in Zukunft doch anders aussehen?
Wie die Systeme, ich nenne es jetzt einfach mal ganz generisch, Systeme oder humanoiden Roboter, genau aussehen werden, ist noch offen. Das ist ein Thema starker Diskussion und es gibt ganz viele Bewegungen in die Richtung. Es gibt auch wissenschaftliche Modelle, die das Ganze beschreiben. Ein Modell ist Uncanny Valley. Das bedeutet, wenn man einen humanoiden Roboter macht, dann muss er entweder sehr nah am Menschen sein, also wirklich ganz nah auch mimisch und in der Gestik Menschen imitieren können, oder sich deutlich von Menschen unterscheiden. Wenn wir in so einem Zwischenbereich sind, dann empfinden wir Menschen das als gruselig. Und genau diese Empfindung ist auch ein Thema, das humanoide Aussehen von Robotern treibt. Wir wollen ja auch in unseren Umgebungen ästhetische Systeme haben. Wir wollen uns wohlfühlen. Das bedeutet, Akzeptanz ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und für die Erledigung von Aufgaben kann ein Roboter ganz oft wahrscheinlich 3 Finger haben. Also die ganz viele Aufgaben kann man mit 3 Fingern erledigen. Die Frage ist, reicht es dann für Akzeptanz? Vielleicht sind 4 oder 5. Da werden wir sehr, sehr nah am Menschen besser. Die Größe des Roboters, wenn er kleiner ist, ist er niedlicher. Wenn er größer ist, dann kann er auch an Regale heranreichen, die einfach relativ weit oben sind. Wirkt aber vielleicht ein bisschen einschüchternd. Und das sind alles Themen, die noch adressiert werden müssen. Das wird dann natürlich auch dazu führen, dass es eine ganze Bandbreite von Größen, von Geschwindigkeiten, Stärken, vom Aussehen wird. Es wird vielleicht sehr niedliche geben. Und es wird welche geben, die sind für die industriellen Zwecke, also für Umgebungen, in denen wenig Menschen arbeiten, in Fertigungsanlagen. Da, die sind dann vielleicht nicht so ausdesignt und haben dann, deren Oberflächen sind dann halt einfach nicht ganz so ästhetisch bearbeitet. Also da wird es eine große Bandbreite geben, und es gibt noch niemanden, der wirklich sagen kann, wo die Reise hingeht. Und es gibt 2 Varianten jetzt auch, die sehr stark im Vordergrund sind. Das eine sind Beine, wirklich gehend. Und das andere ist radbetrieben mit 2, 3 oder 4 Rädern. Da gibt es verschiedene mobile Plattformen, auf denen die Roboter sind. Aber das sind so die beiden sage ich jetzt mal, Hauptströmungen, die sich da gerade ergeben und welche sich wo durchsetzen wird, werden die nächsten paar Jahre zeigen.
Kommt ja wahrscheinlich auch stark auf den Anwendungsfall an. Also du hast es geschildert, wenn das ein humanoider Roboter ist, der ja in der Produktion steht, im Shopfloor steht, wo es einen glatten Boden gibt, der ist vielleicht mit Rädern sogar wesentlich sicherer und besser unterwegs als mit Beinen. Das Gehen ist ja doch auch technisch eine riesen Herausforderung. Schauen wir doch mal auf diese Anwendungsfälle. Was ist da vorstellbar? Wir haben über Produktion gesprochen. Ich denke, wir sprechen über sowas wie Pflege sicherlich auch im weitesten. Bildung, wo siehst du Anwendungsfelder?
Genau die Themen, in die du genannt hast. Ich würde den Servicebereich noch mit dazu nehmen. Mhm. Servicebereich ist dann einfach auch als Informationsquelle beziehungsweise als Unterstützung, als Guide zum Beispiel, wenn ich irgendwo in einem komplexen Gebäude bin. Und gerade als ich jetzt hier reingelaufen bin in dieses Gebäude, das ist sehr groß, dann steht man erstmal vor den Orientierungstafeln und muss sich ganz kurz zurechtfinden. Und da sind Systeme, die einen zum Aufzug begleiten können, die einem zeigen können, in welche Richtung man gehen muss. Einfach sehr hilfreich. Aber sehr viel konkreter ist es natürlich tatsächlich und auch mit sehr viel mehr Impact. Es ist in solchen Bereichen die Produktion und Pflege. Pflege dahingehend, dass man auch wirklich die jetzigen Tätigkeiten unterstützt und viele auch sehr anstrengende Tätigkeiten, die auch körperlich sehr fordernd sind, so weit unterstützt, dass man Menschen entlastet und Menschen sich den sozialen und zwischenmenschlichen Aspekten widmen lassen kann und dann jetzt der Transport von Gegenständen oder auch das Verschieben, ich sage jetzt mal, von Betten und solchen Themen, dass das dann von solchen Systemen übernommen werden kann.
Und ich kann mir vorstellen, desto näher ich natürlich am Menschen bin, desto höher muss die Akzeptanz sein, desto natürlicher muss vielleicht auch das Aussehen und die Interaktion sein. Ich glaube, gerade Mensch-Maschine-Interaktion ist ein Riesenthema.
Natürlich. Also wir haben da auch mit unserem Roboter, den wir selber entwickeln, da in den letzten Jahren einiges an Erfahrungen gesammelt. Wir sind da, ich würde fast sagen, in den ersten Schritten sehr naiv reingegangen und haben da ein menschenähnliches Gesicht am Roboter angebracht und da die Kameras in die Augen getan und haben sehr starkes Feedback bekommen von den Leuten, die genau den Aspekt, den ich am Anfang auch kurz angerissen habe, gesagt habe, es ist einigermaßen nah am Menschen dran, aber es hat keinerlei Mimik. Wir spüren nichts, wenn wir vor dem System sind und das fühlt sich nicht gut an. Wir haben dann mit vielen auch Produktdesignern haben wir uns dem Thema angenähert und dann sind wir auf ein paar für uns zentrale Begriffe gekommen. Einer der zentralen Begriffe ist Ehrlichkeit. Es ist ein Roboter und deswegen sollte es auch wie ein Roboter aussehen. Und nicht zu nah am Menschen sein, sondern man soll auf den ersten Blick erkennen können, das ist ein Roboter und der verhält sich wie ein Roboter. Das gibt den Menschen, die interagieren, Sicherheit. Und dann muss man natürlich schauen, dass die Kommunikation trotzdem sinnvoll und gut stattfindet. Und da gibt es dann natürliche Sprache als Interaktionsmedium oder Gesten oder auch Anzeigemöglichkeiten vom Roboter. Und das wird sich alles zeigen, was da die richtige Kombination ist.
Jetzt sind wir eigentlich schon mittendran. Du hast uns Pip schon etwas vorgestellt, beziehungsweise die ersten Schritte, wie ihr euch auf den Weg gemacht habt. Erzähl doch noch ein bisschen mehr, was steckt hinter Pip? Wie sieht er aus? Was ist die Idee dahinter?
Wir haben in den letzten Jahren einen humanoiden Roboter entwickelt, Pip. Pip steht für Printable Intelligent Bot, der als Open-Source-Projekt allen zur Verfügung steht. Also der Gedanke ist, humanoide Robotik als eine der Schlüsseltechnologien der nächsten Jahre zu demokratisieren. Heißt, jeder kann sich an dem Pip-Projekt beteiligen. Die wahrscheinlich für die meisten Leute wichtigste Eigenschaft von Pip ist, dass er 3D-druckbar ist. Das bedeutet, man kann auf der Projekt-Homepage die 3D-Druckdaten runterladen und auf jedem Standarddrucker selber ausdrucken. Das heißt, mit ein bisschen Geduld, es dauert ungefähr eine Woche, den Roboter zu drucken, hat man alle Bauteile zur Verfügung und kann entweder sich dann die nicht druckbaren Teile selbst zusammenstellen oder dann von uns zugeschickt bekommen. Jeder Mann und jede Frau hat die Möglichkeit, zu einem eigenen humanoiden Roboter zu kommen.
Ich durfte Pip schon bei unterschiedlichen Gelegenheiten treffen. Schildern wir aber doch unseren Zuhörenden mal noch ein bisschen näher, wie sieht er denn aus, dieser humanoide Roboter?
Der humanoide Roboter hat eine, ich sage jetzt mal, Durchschnittsmenschengröße und wir haben den Oberkörper momentan abgebildet. Das bedeutet, wir haben zwei Arme im momentanen Modell und an den Armen sind Hände mit jeweils fünf Fingern. Die fünf Finger haben sechs Freiheitsgrade. Das bedeutet, der Daumen kann auch opponieren und dadurch Greifbewegungen durchführen. Und der Kopf hat ein Display in der Augen- bzw. Nasenpartie. Das ist ein Touchscreen, da kann man dann verschiedene Programme starten. Und dort, wo der Mund ist, ist eine Kamera integriert, die dann, der Mund ist so geformt, dass der Roboter ganz leicht lächelt. Ein zu starkes Lächeln würde dann, glaube ich, doch auf Dauer nicht so positiv rüberkommen. Der Roboter lächelt leicht und kann dann über die Kamera seine Umgebung sowohl als Videosignal als auch mit Abstandsinformationen wahrnehmen.
Ich habe erzählt, ich dürfte ihn selber schon bei unterschiedlichen Gelegenheiten erleben und ich habe schon festgestellt, andere Menschen gehen sehr offen auf ihn zu und versuchen gleich in Interaktion zu treten. Das ist das, was ihr ja auch bezwecken wollt, dass Menschen in Kontakt mit Robotik kommen, mit humanoider Robotik kommen. Wie stelle ich denn sicher, dass humanoide Robotik sicher ist, dass sie menschenfreundlich ist, sprich, dass diese Schnittstelle, die Interaktion gut funktioniert und letztendlich ja auch, dass sie verantwortungsvoll handelt, weil sobald ich an einem System eine gewisse Intelligenz gebe, hat sie ja erstmal große Freiheitsgrade.
Für uns ist ein zentraler Punkt Transparenz an der Stelle. Dadurch, dass wir ein Open-Source-Projekt sind, sind praktisch alle Aspekte von PIP transparent. Das heißt, man kann sich die Konstruktionsinformationen, die CAD-Daten anschauen. Man kann auch Veränderungen für sich selber oder am Gesamtsystem vornehmen. Die Software ist quelloffen und man kann sich im Detail anschauen, was ist vorhanden, wie funktionieren die Elemente, wo fließen welche Informationen hin. Informations- und Datenflüsse sind ein sehr wichtiges Thema, gerade bei einem System, das auch mit Kameras und mit Mikrofonen Umgebungsinformationen aufnehmen kann. Und wir versuchen da an der Stelle wirklich durchgängig diesen Open-Source-Gedanken durchzuziehen, sodass wir an der Stelle versuchen, die Ängste der Beteiligten zu nehmen. Dass es irgendeine Blackbox gibt, die dann was automatisch tut und man weiß nicht genau, was es ist.
Also eher der gläserne Roboter.
Der gläserne Roboter. Auch wenn er meistens in weiß gedruckt wird, ja. Ist der gläserne Roboter wahrscheinlich eine gute Metapher.
Jetzt sprechen wir auch über Sicherheit. Es ist Aktorik verbaut, das heißt, er kann den Arm bewegen. Ja, theoretisch, wenn ich ihm gegenüberstehe, kann er mir auch mal ordentlich ins Gesicht punchen. Wie stelle ich sicher, dass eben sowas nicht passiert? Oder dass ich auch realisiere, okay, jetzt bewegt er sich, ich muss da vielleicht auch Platz machen.
Wir arbeiten sehr eng mit der Community zusammen, die den Roboter einsetzt, aber auch weiterentwickelt. Und was uns total freut, ist, dass PIP in den letzten Jahren vom Bildungsbereich adoptiert worden ist. Bildungsbereich bedeutet Regelschulen, aber auch berufsqualifizierende Schulen, Ausbildungsbetriebe und auch erste Schritte an Universitäten. Und da waren die Themen Akzeptanz, aber auch Sicherheit immer ganz stark im Vordergrund gestanden. Wir haben von Lehrkräften ganz viel Feedback bekommen und das haben wir dann auch ganz stark auf den technischen Aspekten berücksichtigt. Insofern, dass PIP eine sehr niedrige Betriebsspannung hat für die Motoren, also 7,5 Volt. Wir verwenden Standard-Modellbauservos. Die Gelenke sind so konstruiert, das hat auch natürlich einige Iterationszyklen gedauert, dass man keine Finger einklemmen kann. Beim Zusammenbau ist es so konstruiert, dass der Zusammenbau einfach ist, dass man nirgendwo mit Spannungen oder mit Spitzen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Also wir haben eine steile Lernkurve hinter uns und die Dinge, die gelernt wurden und die eingebracht wurden, sind sehr, sehr stark von den Anwendern gekommen. Und wir versuchen, ein offenes Ohr für die Anwender zu haben und die Sachen, die wir lernen können und die uns mitgeteilt werden, da einfließen zu lassen.
Ich höre so ein bisschen raus, Safety by Design. Also wenn ich das System schon so konzipiere, dass wenig schief gehen kann, dass da keine Gefahr entsteht, ist es eigentlich der beste Weg.
Das ist unser Ziel, dass wir einen PIP haben, der guten Gewissens, wir sagen, ab der 8. Klasse eingesetzt werden kann, idealerweise mit ganz wenig Betreuungsaufwand. Das heißt, dass sowohl die Dokumentation, also die Beschreibung des Zusammenbaus, so gut dokumentiert ist, wie auch die Konstruktion der Teile und des Gesamtsystems so gut konzipiert ist, dass es wirklich sicher und auch eigenständig durchgeführt werden kann. Gleichzeitig haben wir auch andere Bedürfnisse von Anwendern. Anwender, die stärkere, präzisere, schnellere Roboter haben wollen. Roboter mit besserer Aktorik, mit besserer Sensorik. Und an der Stelle entwickeln wir Varianten von PIP. Das bedeutet, der PIP, der jetzt in der Schule eingesetzt wird, das ist der PIP Edu, bekommt sozusagen einen etwas größeren Bruder, der dann stärkere Motoren hat, der höhere Betriebsspannungen hat, aber dann auch für andere Zielgruppen konzipiert ist, sodass wir Safety by Design anhand von Zielgruppen umsetzen können.
Verfolgen vielleicht den Gedanken gerade auch nochmal weiter, wenn ich in andere Anwendungsfälle komme, sei es jetzt mit eurem weiterentwickelt stärkeren PIP oder auch mit anderer humanoider Robotik. Ich will jetzt humanoide Robotik im Unternehmen einsetzen, vielleicht im Handwerk, in einem kleinen Betrieb, in der Fertigung, also bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wir haben ganz viele auch bei den Zuhörenden mit dabei. Was brauche ich denn? Welche Fähigkeiten? Was muss ich denn meinen Mitarbeitenden mit an die Hand geben, wenn ich mich da auf den Weg machen will, mich mit humanoider Robotik zu befassen?
Neugier. Das ist das Allerwichtigste. Neugier, Motivation. Man hat schon mal mit Lego was gebaut, mit Lego-Technik, hat mal was gemacht, was sich bewegen kann, hat ein größeres Modell gebaut. Mit diesen Grundlagen, dass man da bei PIP sehr, sehr weit kommt. Und dass dann auch die Dokumentation und die Beschreibungen so gemacht sind, dass wenn man, also wir haben immer den dänischen Klemmbausteinhersteller und den skandinavischen Möbelhersteller als Vorbild vor uns, dass wenn man solchen Anleitungen folgen kann, und sich da entsprechende entweder Spielsachen oder als dann auch Möbel zusammenbauen kann, dass das ausreicht, um zu einem humanoiden Roboter zu kommen. Und da ist dann, sind tatsächlich solche weichen Fähigkeiten wie Spaß am Tüfteln, Spaß am, jetzt auch, man muss natürlich an einigen Stellen schon, wenn man die Anleitung liest, vielleicht zweimal drüber nachdenken, was bedeutet das jetzt genau, wo muss jetzt die Schraube, von welcher Seite muss die reinkommen. Das sind alles sehr einfach lösbare Aufgaben und mit ein bisschen Neugier und Motivation und Spaß an technischen Herausforderungen kommt man tatsächlich bis zum humanoiden Roboter.
Jetzt haben wir einen humanoiden Roboter, am besten einen von euch natürlich. Und ich möchte ihn im Arbeitsalltag einsetzen. Ich habe, so wie wir es vorhin besprochen haben, ein Szenario definiert, wo Robotik helfen kann, zum Beispiel in der Fertigung. Was wird denn von den Mitarbeitenden abverlangt? Wie muss ich mich einlassen, dass diese Mensch-Maschine-Interaktion passiert? Weil es soll ja nicht nur nebeneinander sein. Ich habe schon verstanden, der Vorteil gerade auch für kleine mittelständische Unternehmen entsteht dann, wenn die Zusammenarbeit stattfindet, also wenn Mensch und Maschine zusammenarbeiten.
Das ist ein Thema intensivster Forschung. Da sind jetzt nicht nur wir, sondern insgesamt sehr, sehr viele Institutionen, Organisationen, Menschen daran beteiligt, das im Detail zu erforschen und zu verstehen. Heißt, das ist noch keine gelöste Aufgabe und ich kann jetzt noch nicht sagen, wie wird genau der Arbeitsalltag der Zukunft sein. Was wir sehr stark versuchen zu machen, ist, das Wort menschzentriert in den Vordergrund zu stellen. Und was bedeutet das konkret? Wenn wir miteinander interagieren, wir kommunizieren oder wir stimmen uns im Arbeitsalltag sehr stark über natürliche Sprache ab, über Bewegungen, Gesten. Wir zeigen Dinge, wenn wir jetzt in einer Produktion sind und wenn da jemand angelernt wird, dann macht jemand was vor und also der Lehrende macht etwas vor und dann wird es imitiert und ein Lernender versucht dann diese Fähigkeit zu erwerben und die gleichen Vorgehensweisen gibt es auch in der Robotik, die Möglichkeit des Imitation Learnings im maschinellen Lernen, dass Dinge vorgemacht werden, Bewegungen, Bauschritte, das Zusammensetzen von Baugruppen wird einmal vorgemacht, vielleicht sogar gleichzeitig natürlich sprachlich besprochen. Und dann sollten die Systeme möglichst nahtlos in der Lage sein, diese Aufgaben ähnlich zu bearbeiten. Da sind wir noch nicht. Da ist noch niemand. Ich drücke es jetzt mal so aus, dass es wirklich auf einem generischen, auf einer ganz allgemeinen Basis möglich wäre. Aber es gibt Teilaspekte und es gibt große Erfolge in den Teilaspekten, die gerade erreicht werden, was mich sehr zuversichtlich macht, dass diese Teilaspekte immer größer werden und dann irgendwann zu einem kohärenten Ganzen zusammenwachsen. Und so stelle ich mir dann auch persönlich die Zusammenarbeit vor. Es gibt die menschlichen Know-how-Träger oder die menschlichen Entscheider, die dann den Systemen Dinge zeigen, sagen, erklären und die Systeme versuchen dann auf Anhieb oder mit einigen wenigen Versuchen, diese Aufgaben dann zu übernehmen und entsprechend umzusetzen.
Klingt nach einer wahnsinnig spannenden Zukunftsvision und ich brauche wahrscheinlich dann gar nicht unbedingt die Programmierkenntnisse im Unternehmen, sondern eigentlich die Soft Skills, die ich jetzt auch von jemandem erwarte, der jemand anders ausbildet.
Wir sind sehr stark im Kontakt mit mittelständischen Unternehmen. Ganz viele unserer Tätigkeiten richten sich auf die Bedürfnisse von mittelständischen Unternehmen aus. Unsere Ansprechpartner oder Kunden haben ganz oft keine eigene große IT-Abteilung mit einem riesigen Team von Experten in maschinellem Lernen, sondern es sind Domänenexperten, die in ihrem Kernbereich ganz große Expertise aufweisen. Und diese Expertise sollte in die Fertigung übergehen und sollte leichtgewichtig umgesetzt werden können. Und da gibt es weder strukturell noch jetzt auch monetär die Möglichkeiten, dass man jeden einzelnen Arbeitsschritt an einen externen Dienstleister vergibt, der das Ganze dann mit einer riesigen Automatisierungs- und Produktionsstraße bespielt, sondern es muss Systeme geben, die schnell und einfach sich in bestehende Abläufe einarbeiten können.
Damit wird es, kann ich mir vorstellen, ja auch relevanter für kleinere Serien, für kleinere Stückzahlen. Wenn ich jetzt in der Produktion bin, baue Pumpen vielleicht zusammen und sage, okay, jetzt haben wir 50 von der Größenordnung und danach machen wir ganz andere. Aber der Roboter kann relativ schnell darauf reagieren, anders als jetzt bei einer großen Fertigungsstraße, wo ich erst einen Programmierer brauche, der wieder diese vordefinierten Plätze genau eingibt und die Bewegungsabläufe steuert.
Ganz genau. Und diese Variantenvielfalt, das ist eine der Stärken der mittelständischen Unternehmen, insbesondere auch deutschen mittelständischen Unternehmen. Gleichzeitig ist es so, dass diese Variantenvielfalt erschwert die Automatisierung. Mhm. Ich habe ganz viele verschiedene Aspekte und zum Teil sind es allein die Farben, die Automatisierung der Variantenvielfalt erschweren. Es ist ganz oft so, dass zum Beispiel schwarze Gegenstände von Kamerasystemen sehr viel schwerer erkannt werden können als jetzt irgendwelche anderen Farben. Dass man jeden dieser einzelnen kleinen Schritte automatisiert, ist ein riesiger Aufwand. Bei einem Konzern, wenn ich von einem Bauteil aber Millionen Stück herstelle, da kann ich die Automatisierung ganz stark vorantreiben. Und da ist eine formale Automatisierung, wie sie auch bis jetzt passiert, auch in Zukunft der bessere Weg. Mhm. Weil ich kann alles auf genau dieses Bauteil abstimmen. Und wenn ich wirklich weiß, ich muss diese Produktionsstraße über, ich sage jetzt mal, Jahre hinweg auslasten und es wird immer genau das Gleiche benötigt und rauskommen, dann
optimiere ich genau auf den Fall hin.
Ganz ja. Genau, ganz genau. Und dann brauche ich auch dann an der Stelle wenig oder kaum humanoide Roboter.
Ausblick.
Also der humanoide Roboter A, Gläsern haben wir schon besprochen. Auf der anderen Seite eigentlich eine Riesenchance gerade für den Mittelstand mit ganz tagtäglich neuen Anforderungen und Herausforderungen. Wir haben gerade schon über so eine Zukunftsvision gesprochen, wo die Reise hingehen kann. Machen wir es nochmal konkret. Wo stehen wir denn so in 5 Jahren menschenzentrierte Robotik? Was wird bis dahin umgesetzt sein? Wo werden wir humanoide Roboter dann überall sehen?
In 5 Jahren? Natürlich lese ich jetzt in der Glaskugel. Aber meine Glaskugel zeigt an, dass wir in 5 Jahren deutliche Berührungspunkte mit humanoiden Robotern im Alltag haben, sowohl im Haushalt als auch im industriellen oder im Servicebereich, also im beruflichen Umfeld. Eine der Hauptherausforderungen an der Stelle ist die Regulatorik. Momentan ist es noch gar nicht möglich, humanoide Robotersysteme regulatorisch formal korrekt in gemischten Umgebungen, also Umgebungen, in denen Menschen und Roboter kollaborativ zusammenarbeiten, sicher einzusetzen.
Maschinenrichtlinie ist so ein Schlagwort, das man immer wieder hört.
Ganz genau. Und ein humanoider Roboter wird momentan so behandelt von der Maschinenrichtlinie wie ein großer Produktionsroboter, der in der Lage ist, zentnerschwere Bauteile anzuheben. Und wenn die gleichen Sicherheitsrichtlinien gelten, dann wird es kaum möglich sein, diese Kollaboration zeitnah jetzt ins Leben zu rufen. Aber da gibt es viel Bewegung. Und jetzt kann ich jetzt natürlich nicht genau sagen, in welchen Zeiträumen sich dann der Gesetzgeber zu welchen Schritten entschließt. Aber da gibt es natürlich auch viele Leute, die das vorantreiben und ganz viele Stakeholder, die an dem Thema hängen. Und ich weiß auch, dass der Gesetzgeber erkannt hat, dass das eines der zentralen Themen der Zukunft ist, die gestaltet werden müssen. Aber neben dem Regulatorischen gibt es natürlich noch die technische Seite. Und da bin ich mir sicher, dass schon vor 5 Jahren, also ich sage jetzt mal auf einer Zeitschiene von 2 bis 3 Jahren, Systeme verfügbar sind, die wirklich substanzielle Aufgaben übernehmen können. Und da wird es natürlich, wie bei allem, eine steile Lernkurve geben. Wir sind hier in Nürnberg, die erste deutsche Eisenbahn ist hier gefahren. Das war auch kein ICE, milde ausgedrückt. Und da hat es dann in den Folgejahrzehnten oder in dem Folgejahrhundert sehr, sehr viel Entwicklung gegeben. Und so ähnlich wird es auch bei den humanoiden Robotern sein.
Also wir stehen eigentlich erst so richtig am Anfang.
Wir leben in einer total spannenden Zeit. Also es ist faszinierend und natürlich eine Zeit mit vielen Potenzialen und vielen Optionen. Auch eine Zeit mit vielen Gestaltungsnotwendigkeiten. Also ich bin kein Befürworter, dass wir jetzt alle technologischen Fähigkeiten und Möglichkeiten, die wir haben, unbedacht einsetzen. Ganz im Gegenteil. Wir sollten uns sehr klare Gedanken machen, was sind unsere Ziele, was wollen wir, was wollen wir auch gesellschaftlich. Und jetzt momentan haben wir, oder jetzt sind wir an einem Zeitpunkt, bei dem wir viel gestalten können und wir müssen gestalten, haben dadurch dann aber auch die Möglichkeit, all diese, sag jetzt mal, Früchte einzufahren von den technischen Möglichkeiten, die es jetzt gibt.
Also ein super spannendes Handlungsfeld.
Die Frage zum Schluss.
Jetzt haben wir über unterschiedlichste Fähigkeiten gesprochen, die humanoide Roboter in sich vereinen können, mit einer Perspektive. Du arbeitest tagtäglich an der Zukunft sozusagen. Wenn es eine Fähigkeit gäbe, die du einem humanoiden Roboter verleihen könntest, welche wäre das? Was muss unbedingt rein?
Ich würde gern zwei einbringen. Ja. Und das eine ist sehr praxisnah. Tatsächlich, und da bin ich sehr, sage ich mal, egoistisch getrieben, all diese ganzen haushaltsnahen Themen. Und das kann auch jetzt in einem, wie hier im Büroumfeld sein, haushaltsnah. Ich sage mal, wenn ich meine Tasse Kaffee haben will, wenn ich dann ein Stück Kuchen aus der Küche haben will oder ein paar andere Sachen haben will, solche Themen abgeben zu können, einfach sagen zu können, oder wo sind meine Schlüssel zum Beispiel, der Roboter, ich verlege meine Schlüssel, mein Handy lasse ich manchmal in irgendwelchen Besprechungsräumen liegen, dann laufe ich los und suche danach, das abgeben zu können. Das wäre eine fantastische Sache.
Ich wäre schon froh, Spülmaschine ein- und wieder ausräumen, ja. Da wäre schon viel gewonnen.
Total. Auf jeden Fall. Die Spülmaschine ist der Klassiker.
Ja, ja.
Und ich habe es jetzt versucht, so ein bisschen auf eine Alltagsebene zu bringen. Und das andere wären sehr kommunikative Fähigkeiten. Das bedeutet, in der Früh, wenn ich meinen Tag plane, während ich sage jetzt mal im Zähneputzen bin, wenn dann mein Roboter mir sagen kann, okay, du musst jetzt als erstes dieses und vergiss das nicht, hast du dran gedacht, das und sozusagen diese, ich sage jetzt mal Assistenzfunktionen, ja, die man sich selber dann, bei mir sind es To-Do-Listen oder kleine Notizen, die ich mir digital oder auch analog mache, wenn das abgenommen werden kann, das wäre eine Bereicherung meines Alltags.
Das klingt auf jeden Fall spannend und ich würde mich da auch drüber freuen, definitiv. Jürgen, dir erstmal ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in ein Feld, das sich, glaube ich, tagtäglich wandelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr gerade jeden Tag neu denkt, neue Inspirationen bekommt, neue Gedanken habt, auch viel unterwegs seid. Ja, wir am Beginn einer spannenden Reise mit der humanoiden Robotik stehen, wo wir, auch das ist, glaube ich, deutlich geworden, gar noch nicht wissen, wo sie genau hingeht, aber es sind wahnsinnig viele Möglichkeiten und Chancen da in allen möglichen Lebensbereichen. Also vom Alltag eines jeden von uns bis hin zur Industrie und vor allem aber auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Wir haben heute gesehen, wenn Mensch und Maschine zusammenarbeiten, entsteht nicht nur Effizienz, sondern eine völlig neue Form von Zusammenarbeit. Humanoide Roboter sind kein Zukunftsversprechen mehr. Sie treten in Aktion, in Fabriken, in der Pflege, in der Bildung. Und sie fordern uns heraus, neu zu denken. Wie wollen wir arbeiten? Wie gestalten wir Verantwortung? Und welche Rolle soll Technologie in unserem Alltag einnehmen? Wenn Sie erfahren möchten, wie sich diese Entwicklungen weiter entfalten werden, dann abonnieren Sie am besten unseren Podcast Innovation Leben bei Spotify oder Apple Podcast. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie neugierig und vor allem bleiben Sie innovativ. Ich bin Christoph Reitl und das war Fokus Zukunft, ein Format von Innovation Leben, dem Podcast von Bayern Innovativ.